Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Buches Die priesterliche Frau von Jo Croissant bei dem nicht ganz leichten Thema der Unterordnung auch angekommen, von den Texten der Heiligen Schrift, nicht nur beim Apostel Paulus, sondern wie wir jetzt gleich sehen werden, beim ersten Papst der Geschichte, im ersten Petrusbrief, wird das auch klar formuliert. Es ist nicht ganz leicht, sich an dieses Thema heranzuwagen, weil hier die Emotionen hochgehen. Beim Feminismus werden ja oft ganz krasse Beispiele gebracht, einer schreienden Ungerechtigkeit des Mannes gegenüber der Frau. Und man kann verstehen, dass man da heute sehr sensibel ist und gut ja, überlegen muss, was man auf diesem Gebiet auch sagt. Trotzdem meine ich, dass wir die Heilige Schrift auch dort ernst nehmen müssen. Klaus Berger macht es ja auch so in seinem Jesusbuch, auch dort, wo es vielleicht uns manchmal nicht ganz so schmeckt. Zumindest sollte man es ausprobieren. Wir werden das in einem Fallbeispiel heute dann auch wieder hören in diesem Buch von Croissant. Sich unterordnen heißt, sich in den Schutz des anderen zu begeben, wenn es richtig verstanden wird. Wenn Gott zur Frau spricht, in der Genesis 3,16, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen, will er sich damit nicht rächen oder sie verfluchen, sondern retten. Er will ihr ein Mittel an die Hand geben, sich in den Heilsplan einzufügen und an der Lösung der Menschheit zu beteiligen. Dies ist Teil der göttlichen Geheimnisse und es ist müßig, sie allein mit dem Verstand begreifen zu wollen. Sie können ergründet werden, wenn man danach lebt. Die Unterordnung ist eine Haltung der Demut. Die Frau sollte sich auch in anderen mitmenschlichen Beziehungen beibehalten. Auf diese Weise wird sie erreichen, dass in der Gesellschaft eine Bereitschaft des Herzens entsteht, den anderen zutiefst zu achten, nämlich das Gegenteil von Beherrschung. Und dann zitiert sie eben einen dieser für Mann jedoch anstößigen Texte zum ersten Petrusbrief. Dort heißt es im Kapitel 3, Vers 1 bis 5, ebenso sollt ihr Frauen auch euren Männern euch unterordnen, damit auch sie, die Männer, falls sie dem Wort des Evangeliums nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Haartracht, Gold und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck, ein sanftes und ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in den Augen Gottes. So haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie ordneten sich ihren Männern unter. Dann hat das Beispiel von Sarah gebracht, die Abraham gehorcht hat. 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Das wahre Wesen der Frau, so Croissant, gründet sich nicht auf das, was sie zu leisten imstande ist. Denn alle Kräfte, über die der Mann verfügt, sind ebenso in der weiblichen Natur vorhanden, wenn auch in verschiedenem Maß. Es ist eine Frage der Innerlichkeit und die Frau mit ihrer Verantwortung in der Gesellschaft muss sich darauf einstellen. Selbstverständlich kann sie nicht in derselben Weise wie der Mann Arbeit und Verantwortung tragen. Sie muss sie wie eine Mutter handhaben, nicht wie ein Vorgesetzter, der für alle Welt organisiert und entscheidet, sondern wie jemand, der seinen Platz zuweist und sich von ihren Kindern zurückzuziehen weiß, also auch die Kinder loszulassen weiß, was ja gerade für manche Mütter eine recht schwierige Aufgabe ist, sind sie doch ihr Fleisch und Blut. Der Mann aber braucht seine Frau. Durch sie kann er sein Bestes geben, denn nur sie kann seine männliche Kraft befruchten. Sie stelle sich ihm wieder hilfreich zur Seite und schon bringen beide zusammen Frucht. Die Frau, die den Samen des Mannes zurückweist und sich selbst genügen will, verdammt sich zur Unfruchtbarkeit, schreibt Croissant, und zwar sich selbst und all um sie herum. Dann bringt sie wieder einen Erlebnisbericht von einer Frau mit Vornamen Nathalie. Seit ich meine Identität als Frau wiedergefunden und meine Rolle bei den Männern angenommen habe, hat sich in meiner Arbeit viel verändert. Ich bin vom Beruf Direktionsassistentin. Aber genau das hatte ich immer gehasst. Hilfestellung zu geben, im Schatten zu stehen, nicht eigenverantwortlich zu sein in der Arbeit, nicht anerkannt zu werden und zu dienen. So denke ich heute allerdings nicht mehr. Meine Arbeit als Assistentin erlaubt mir, mit sehr hochgestellten Männern zusammenzutreffen, die zu denen gehören, die eine ständige Zielscheibe von verschiedenen Verleumdern sind, ständig verurteilt werden, ständig im Gespräch sind und niemals Zustimmung finden. Ich habe verstanden, dass ich hier die ganz weibliche Aufgabe hatte, gut zu heißen, zu verbinden und zu ermutigen, aber auch graue Eminenz zu sein. Das ist mir kürzlich erst passiert. Ich hatte Gelegenheit, mit einem Vorstandsmitglied zu sprechen und habe ihm kurz zu bestimmten Problemen meine Meinung gesagt. Bald danach sah ich, dass meine Idee in die Tat umgesetzt und ihre Urheberschaft verlagert wurde. Also, dass man nicht gesagt hat, dass die Idee von ihr stammt. Aber was macht das schon? Welche Befriedigung, eine solche Rolle im Hintergrund zu spielen, seine Tatkraft, ja seine Substanz für all das einzusetzen. Ich habe weitergemacht. Ich habe mich betont zu der Politik dieses Leiters bekannt und zwar aufrichtig. Und ihm zu verstehen gegeben, dass ich seine Arbeit bewunderte und ernstlich an seinen Erfolg glaubte. Genau das hat ihm nämlich gefehlt. Die volle Zustimmung von jemandem, der zu Tatkraft und Vertrauen anspornte. Eine solche Befürwortung schließt natürlich nicht aus, mögliche Irrtümer auch hervorzuheben. Der Grund ist gelegt und ich will ihn nicht verunsichern. Ich bin eine Partnerin, eine Co-Pilotin. Vor einer Woche erfuhr ich nun, dass ich zur Generaldirektionsassistentin ernannt worden bin. Ich glaube, das ist ein durchaus schönes Beispiel, wie jemand auch seine Rolle einnehmen kann, eben in dieser Vermittlung, in dem Verständnis, wie gerade solche Personen in der Leitung oft sehr im Feuer stehen und es ihnen unheimlich gut tut, wenn sie jemanden haben, der sie versteht, auch manchmal korrigiert und kompetent auch seinen Rat einbringt. Unterordnung umfasst auch den Gehorsam Jesu, der sich dem Willen des Vaters unterwarf. Ja, Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Der Gehorsam des Evangeliums ist ein Akt der Liebe, der zur Selbstüberwindung ruft, aber nichts zu tun hat mit Unterwürfigkeit. Diese hat ihre Ursache in der Furcht oder in entarteten Formen der Liebe und engt das Wesen ein. Und dann bringt sie drei Punkte. Die Unterordnung ist ein Akt des Glaubens, der Hoffnung und der Gottesliebe. Und das wird dann entfaltet, diese drei Punkte, Glauben, Hoffnung und Gottesliebe. Ein Glaubensakt ist keine Ergebung, weil es leichter wäre, nicht zu kämpfen, sondern eine Entscheidung, durch die man das Vertrauen wählt. Vertrauen nicht zu einem menschlichen Wesen, dessen Fehlbarkeit man kennt, sondern zu Gott in diesem Wesen. Torheit des Geheimnisses der Menschwerdung. Unterordnung ist nur möglich, wenn wir unser ganzes Leben Gott übergeben haben. Er ist der Herr des Lebens. In denen, die er uns gegeben hat, um uns zu leiten, erkennen wir Werkzeuge, deren er sich bedienen will und kann, um uns seinen Willen zu bekunden. Ein Glaubensakt auch, wenn unser Leben Gott gehört, seit wir durch die Taufe seine Kinder geworden sind. Wir wissen, dass unser Wert in seiner Hand liegt und nicht in der Hand der Menschen. Wir sind nicht abhängig von ihren Launen, sondern vom Willen Gottes in der Zuversicht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gereichen. In der Gewissheit des Sieges seines allmächtigen Willens über das Böse. Wenn die Frau sich in der Unterordnung unter der Autorität des Mannes, dem Abglanz der göttlichen Autorität, so schreibt es der Apostel Paulus, öffnet, öffnet sie sich einer Weisheit, die nicht mehr nur menschlich oder vernünftig ist, sondern göttlich ist. Der Glaube ist eine ganz außerordentliche Macht, die uns so leben lässt, als sehen wir das Unsichtbare und uns die Wirklichkeit des Gottesreiches schon vorwegnehmen lässt, weil der Herr lebt und bei uns ist alle Tage bis ans Ende der Welt. Also ein Akt des Glaubens, weil wir das, was in der Schrift steht, einfach ernst nehmen und versuchen, das vom Evangelium her auch zu leben. So darf ich Ihnen den Segen noch spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag.